zur Koni-Kaffeepause begrüße ich heute Yama Mahasher, CEO von Westbridge Advisory. Yama, viele unserer Leser kennen Westbridge und ebenso viele wissen auch, dass du der CEO des Unternehmens bist. Nehmen wir mal an, also für den unwahrscheinlichen Fall, es gibt da draußen doch noch ein oder zwei Menschen, die mit deinem Namen nicht so vertraut sind. Wie würde dich dein bester Schulfreund diesen Menschen vorstellen?
Ja, vielen Dank. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Mit der ersten Frage, es ist ein bisschen merkwürdig, sich selber zu beschreiben oder zu antizipieren, was ein Schulfreund sagen würde. Ich versuche es mal. Er würde vermutlich sagen, Yama war immer schon ambitioniert und zielstrebig, aber dabei auch super empathisch und nahbar. Vermutlich auch noch gewissenhaft. Und wenn ich es kurz ausdrücken würde, ehrgeizig, aber das Herz am rechten Fleck.
Und wenn wir jetzt deine Tante fragen würden, wo du arbeitest, wie würde sie das beschreiben?
Ich glaube, man müsste noch nicht mal so weit gehen, meine Tante zu fragen, sondern bei meinen Eltern oder bei meiner Schwester würde es schon ausreichen. Er macht was mit Immobilien und wenn du eine Wohnung suchst, kannst du ihn auf jeden Fall anrufen. Also wie viele Anrufe ich aus dem Familienkreis kriege, weil eine Wohnung gesucht wird. Also de facto denken die, ich sei Immobilienmakler.
Schön, genau. Die Zeiten sind vorbei?
Die Zeiten sind vorbei. Ich war es auch noch nie. Ich habe für einen gearbeitet, aber die Zeiten sind vorbei und die gab es eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, so geht es vielen in der Branche, dass man Immobilien super schnell antizipiert oder dass eine Korrelation stattfindet mit Immobilienmaklerschaft.
Jetzt bist du seit einiger Zeit CEO von Westbridge. Ihr nennt euch selbst einen One-Stop-Shop für Energie und Nachhaltigkeit. Mal ehrlich, also diese Beschreibung Stop Shop, kenne ich aus dem Marketing und das ist schon viele Jahre her. Würdest du nicht sagen, das ist ein bisschen abgegriffen?
Vermutlich ja, aber der Begriff ist vielleicht auch eher zweitrangig, aber der beschreibt trotzdem ganz gut, was wir tun. Vielleicht würde anstelle von One-Stop-Shop eher holistisch ganz gut passen. Entscheidend ist für uns, dass unsere Kunden im Segment Energie und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberatung nicht mehrere Dienstleister koordinieren müssen, sondern eben und die dann eben jeweils nur einen Ausschnitt der Wertschöpfungskette betrachten. Bei uns, bei Westbridge und der AgraBlue laufen Energie, Daten, Regulierung und Umsetzung eben zusammen und wir beraten eben nicht nur, wir bleiben dran, wir setzen um, auch wenn es operativ wird. Genau diese Verantwortung macht eben den Unterschied und es geht hier nicht um den Begriff, sondern ich würde eher sagen, es ist eine holistische Beratung und man braucht nur einen Ansprechpartner.
Und das macht ihr auch anders bei Westbridge, dass ihr sagt, wir haben den holistischen Blick auf die Dinge?
Ja, absolut. Also wir haben den kompletten holistischen Blick auf die Dinge. Egal über welchen Einflugswinkel der Kunde bei uns landet, können wir die komplette Dienstleistungspalette aus einer Hand liefern. Und da, wo wir nicht die Besten sind, das ist auch ein Credo für uns, da partnern wir. Ja, wir kommen bestimmt später nochmal auf PropTechs oder Co. zu sprechen. Da haben wir dann die richtigen Partner, die dann in die Umsetzung gehen.
Deine Zeit in der Immobilienwirtschaft, die begann, wenn ich das richtig sehe, 2009, noch während deines BWL-Studiums bei CAIMO im Asset Management. Danach ging es für dich weiter zu JLL, einem wirklich Global Player in der Branche. Was hat dich dann überzeugt, zu sagen, ja, ich gehe bei so einem Global Player weg und wage möglicherweise auch das Risiko, in ein deutlich kleineres Beratungshaus zu gehen mit einem sehr starken Themenfokus?
Ja, kann man so sehen oder die Frage haben sich bestimmt auch einige gestellt.
Aber wie hast du es gesehen?
Ja, für mich war der Wechsel eine bewusste Entscheidung und es hat weniger was mit der Größe eines Unternehmens zu tun und auch der geografischen Spannweite der Dienstleistung. Mich hat es super gereizt, dass man eben mehr Gestaltungsspielraum hat und die Materie ESG. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Säulen werden denn zukünftig, bis ich mal irgendwann in Rente gehe, denn relevant sein. Und für mich gab es neben den klassischen Betätigungsfeldern der Immobilienwirtschaft eben dann noch zwei weitere Säulen. Die eine ist Tech Enablement, ist ja auch in aller Munde. Und die zweite wesentliche Säule, wo wir als Immobilienwirtschaft Impact haben, ist die Nachhaltigkeit. Ja? Und der Impact von Immobilien ist da super groß. Und für mich war es dann die Entscheidung zwischen diesen zwei Vertikalen. Ich bin jetzt nicht so tech-affin, aber doch eher impact-driven und dementsprechend war es eine relativ einfache Entscheidung, dann auch zu gehen. Und es hat weniger was mit Größe und geografischer Spannweite zu tun.
Also war es intrinsisch motiviert und für dich die Möglichkeit, zwei Leidenschaften miteinander zu verbinden, also ein bisschen dieses Tech, was dich interessiert, aber nicht ganz affin für bist und auf der anderen Seite aber Nachhaltigkeit?
Ja, also das Interesse ist natürlich da, aber weit über das Interesse muss man an einen anderen Punkt setzen und das ist die Verantwortung, die wir haben. Und für mich war es klar, in ein Beratungshaus zu gehen, was näher an den Mandanten ist, was operativer ist, wo ich selber mitgestalten kann mit den Gründern und auch den Investoren im Hintergrund. Das war für mich wesentlich und die gesamte Story der Westbridge Advisory als auch der Argentos und der Acrad Blue, die man da ja zusammengeschlossen hat, ist eine tolle Story und nicht nur eine tolle Wachstumsstory, sondern auch inhaltlich eine super relevante Story. Und das hat mich dann gepackt, unabhängig davon, ob damals eben nur 60 Mitarbeiter da waren oder nicht.
Was war das Packende an dieser Story? Für dich jetzt?
Für mich war es einfach, das Wachstum mit zu begleiten oder vielleicht noch zu akzelerieren, die weitere Produktbereiche zu sehen, in andere Länder zu expandieren und dann eben die kurzen Entscheidungswege. Also man hat nicht mehr diese schützende Hand oder kontrollierende Hand über einem wie in einem großen Corporate, sondern das, was man entscheidet, wird auch umgesetzt und man muss dann eben auch die volle Verantwortung dafür tragen. Und ich habe mich reif dafür gefühlt. Ja. Und dann eben das Zusammenspiel aus tollen Menschen, einer tollen Produktpalette, als auch einem sensationellen Investor, der damals auch als auch heute der neue Investor da im Hintergrund stehen, das hat mich gepackt.
Eure Kunden investieren zum Beispiel in E-Ladeinfrastruktur, Smart Metering, PV-Anlagen, betreiben selber große Büro und Immobilienbestände, meistens alles sehr grün. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir sprechen über dieses Thema ESG, viele geben hochglanzpolierte Nachhaltigkeitsberichte raus. Ist das tatsächlich ein Thema, das ernst genommen wird im Sinne von, wir machen das aus Überzeugung? Oder steckt da ganz oft auch der Zwang hinter, es einfach machen zu müssen?
Der Anflugwinkel auf diese Frage ist unterschiedlicher Natur. Also erst einmal, glaube ich, ist es so ein bisschen politisch natürlich getrieben. Ja, durch die EU-Regulatorik seit 2019 spielt es eben eine wesentliche Rolle. Und man hat es vielleicht am Ende des Tages auch zu stark aus Reporting bezogen, die Reporting-Pflicht. Ja? Und dann gab es natürlich Buzzwords wie Greenwashing, dass man dann eben das Richtige tut. Jetzt gibt es Förderwege und. Ich versuche das alles mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich sage, fangen wir mit der Förderung an. Ja? Förderungen sind wichtig und es steht auch immer im Raum, dass man diese Investition nur tätigt, weil Förderungen eben vorhanden sind. Ich glaube nicht, dass das der richtige Taktgeber ist, vor allem nicht im Bestand, sondern man muss sich eben nicht nur aus Idealismus eben entscheiden, solche Dinge umzusetzen, sondern es ist am Ende planbarer und auch wirtschaftlicher für Immobilienbestandshalter, das Richtige zu tun, unabhängig von Förderung und Regulatorik. Und das Richtige ist eben nicht nur eine Compliance-Übung aus ESG zu machen, sondern es ist eher eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit.
Wenn ich also das richtig verstanden habe, sagst du, okay, Fördermittel sind schön und gut. Wenn man es ernst meint, dann macht man es auch ohne Fördermittel.
Absolut, ja. Und ich glaube auch, dass es relevant ist für die Wettbewerbsfähigkeit und das Standing der jeweiligen Immobilie im jeweiligen Markt.
Das heißt, wir könnten nach Berlin das Signal schicken, ihr könnt euch diese Förderung sparen und besser woanders investieren?
Nee, also ich würde eher sagen, die Fragestellung, eine E-Ladestation in der Tiefgarage aufzubauen, sollte unabhängig der Fördergelder entstehen, denn man braucht sie. Ja? Mhm. Also weg von dem Gedanken, wie kann ich mich optimieren? Es ist eher ein längeres Play bei Immobilien. Es ist ja nicht ein kurzfristiges, eine kurzfristige Richtigstellung der Financials als Asset Manager oder Asset Holder, sondern man muss eben schauen, wie man langfristig wettbewerbsfähig bleibt und da ist jedes Investment, was in Richtung Nachhaltigkeit geht, glaube ich, ein richtiges. Nämlich den zweiten Punkt, du sagtest, so ein bisschen auch so ESG-Reporting und Regulatorik. In dem Zusammenhang habe ich gerade das Buzzword Greenwashing genannt. Und ich glaube, Greenwashing entsteht eben da, wo Aussagen nicht belastbar sind. Und deswegen finde ich schon, dass das Investment in Nachhaltigkeit eben auch eines ist, was nicht nur Reporting-Zwecke erfüllt, sondern es geht darum, die Daten, Verbräuche, Emissionen, Technik und Risiken und Co. eben so aufzunehmen und auch weg von Bauchentscheidungen, sondern zu datenbasierten Entscheidungen zu kommen. Deswegen nochmal, ich glaube, Greenwashing entsteht eben nur da, wo Aussagen nicht belegbar sind. Dementsprechend sehe ich das aber auch gar nicht so in der Immobilienbranche, zumindest bei unseren Kunden nicht. Die machen das nicht aus Idealismus pur beziehungsweise Regulatorik Gründen, sondern es geht tatsächlich um die Finanzierbarkeit, Wettbewerbsfähigkeit.
Genau. Jetzt hast du es schon gesagt, Reportings sind mehr Pflicht als Kür.
Ja.
Hast du in Zusammenarbeit mit den Kunden den Eindruck, dass das Reporting die Kunden auch zwangsweise in ein neues Bewusstsein bringt? Dass sie plötzlich mehr verstehen, was ihre Immobilie tatsächlich kann und tut?
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, man schimpft ja auch immer über den Reporting-Aufwand. Die Frage ist gar nicht, ist es ein hoher Aufwand und rechnet der sich, sondern denn Klimanutzen entsteht eben nicht durch Reporting und durch irgendwie Ticks in einer Excel oder Dateneingabe in einer Excel. Was das Reporting, was man dem zugutehalten muss, ist die Schaffung von Transparenz. Ja? Also die Regulatorik und die Regeln, die zwingen uns dazu, offenzulegen, wie Gebäude auch wirklich performen. Und diese Transparenz verlangt eben nicht nur die Regulatorik, sondern mittlerweile auch der Kapitalmarkt, Banken, Investoren. Wir hatten es jetzt erst im Ticker wieder, Klimarisiken, also damit auch im Umkehrschluss Versicherungen, die brauchen die Transparenz. Darauf wird eben heute auch bepreist. Ja? Also es ist mehr Risikomanagement als pure Erfüllung von regulatorischen Zwängen.
Genau. Und plötzlich siehst du durchs Reporting, wer hat welche Leiche im Keller.
Ja, und ich glaube beim Reporting, und wenn ich da nochmal einen Satz zu sagen darf, ich glaube, die Art und Weise, wie man es angeht, ist die falsche. Also sofern man es manuell immer tätigen muss, ist es ein Riesenaufwand. Aber wenn man einmal die Investition tätigt, zum Beispiel in die Digitalisierung der Zählerinfrastruktur, der Gebäudeleittechnik, damit hat man schon natürlich mit einem einmaligen Aufwand, aber schon super viel gewonnen, was das Reporting angeht. Aber man schafft die Transparenz, um eben auch besser steuern zu können.
Merkt ihr das oder ist das für euch in eurem praktischen Doing relevant zu sagen, ich habe jetzt das Reporting aus dem Gebäude X und schaue mal bei Gebäude Y rein und weiß ungefähr gleiches Baujahr, gleiche Größe und schaue mir die Kennzahlen an und verstehe, warum da mehr CO2 emittiert wird als da?
Ja, absolut. Also ich meine, fürs Benchmarking ist super wichtig. Immer da, wo wir keine Datenpunkte haben, können wir aufs Benchmarking als zumindest Proxy immer zurückgreifen. Hilft auch in der Kundenlandschaft zu sagen, wir haben diese Fälle schon bei X Kunden gesehen, in den Gebäudeklassentypen, Baujahren. Unsere Empfehlung wäre die folgende aus den und den Gründen. Also das machen wir uns schon zugute.
Jetzt sind Gebäude ja unfassbar individuell. Also selbst wenn sie beide 93 gebaut wurden, steht das eine einmal in Stuttgart, das andere in Lingen an der Ems. Andere Materialien, andere Ausführungen. Helfen die Zahlen dann trotzdem zu sagen, da gibt es eine gewisse Orientierung?
Als Proxy auf jeden Fall, aber natürlich, ne, die Immobilie ist immer einzigartig in ihrer jeweiligen Lage. Da muss man eben rein. Und es macht es einfacher, wenn man die technischen oder technisch enabled ist, diese Daten und die Transparenz zu schaffen.
Ihr wisst wenigstens, wo ihr hin müsst, wenn ihr reingeht.
Exakt. Meistens in den Keller.
Westbridge bietet ja auch über Agrad Blue ESG Due Diligence. Gleichzeitig sehen wir in der Branche ja auch dieses Thema, das Greenwashing und dergleichen. Wie stellst du sicher, dass ihr aus der Beratung heraus nicht Teil des Problems seid, sondern wirklich Transparenz schafft?
Ja, das ist eben dieses Transparenz schaffen, was wir tun, ist, wir gehen wirklich an das Herz und die Niere der Immobilie. Also wir gehen wirklich tief rein und gucken uns die technischen Bestandteile an, eben auch die Verbrauchsdaten, Emissionen und Co. Wir haben einen klaren Grundsatz, also wir erklären kein Gebäude grün, nur weil es gewünscht ist. Mhm. Ja, also man hat ja immer so die Diskussion um Immobilienbewertungen, warum findet keine kein Baselining statt. Ja, vielleicht ist es nicht gewünscht, ja, aber da sehen wir als unseren Auftrag natürlich zu schauen, wenn etwas nicht taxonomiefähig ist oder keinen glaubwürdigen Pfad hat zur Reduktion der Emissionen, dann sagen wir das auch offen.
Ja. Also ihr legt den Finger in die Wunde.
Wir legen den Finger in die Wunde, müssen wir auch, ja, ist unsere Verpflichtung. Aber dieses Transparenz schaffen, darauf poche ich ja, das führt halt eben dazu, Unsicherheiten und eben auch Datenlücken sichtbar zu machen. Und am Ende geht es bei uns auch nicht um irgendwie eine DD-Approval oder eine Gebäudezertifizierung, sondern es geht darum, die Maßnahmen richtig zu setzen, um im Klimapfad die Ziele zu erreichen.
Mhm. Genau. Die Buzzwords rund um das Thema Regulierung sind ja vielfältig. EU-Taxonomie, CSRD, SFDR und dergleichen. Man hat ja fast den Eindruck, die werden immer kreativer, neue Abkürzungen zu finden, ja, die irgendetwas dann letztlich als Regulatorik verklausulieren. Manche sagen ja auch, das ist ein unfassbarer Aufwand und ich weiß nicht, ob dieser Aufwand wirklich noch im Verhältnis zum Klimanutzen steht. Wie würdest du darauf antworten?
Ja, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, also Klimanutzen entsteht nicht durch Reporting und ja, der Reporting-Aufwand ist hoch, das sehen wir auch bei unseren Kunden. Mhm. Und durch diesen ganzen Wust von Regularien, da blicke ich selber manchmal nicht durch und muss mir natürlich dann Input von unseren Profis holen. Aber diese Regeln zwingen uns eben dazu, offenzulegen, wie Gebäude wirklich performen. Und ich habe es auch vorhin gesagt, es ist nicht nur aus der Regulatorik getrieben, sondern eben auch vom Kapitalmarkt und vom Versicherungsmarkt. Und ob ich reporte oder nicht, das Risiko ist halt nun mal da, aber es zu wissen durch das Reporting ist schon mal deutlich besser, um dann daraus die Maßnahmen abzuleiten. Für mich ist gar nicht das Problem, dass es zu viel Regulierung gibt, sondern die Art der Umsetzung. Ja? Ich sagte das auch, die meisten tun das noch manuell, oftmals doppelt, fragmentiert, in unterschiedlichen Standorten durch unterschiedliche Mitarbeiter, dann fühlt es sich so ein bisschen nach Bürokratie an. Und sobald Daten eben sauber erfasst sind und mehrfach genutzt werden, das ist zumindest das, was wir sehen, läuft das Reporting mehr oder weniger automatisch. Mhm. Ich würde sagen, Reporting, wenn ich es zuspitze, Reporting ist kein Selbstzweck, sondern eben Nebenprodukt guter Steuerung. Und wer sein Gebäude im Griff hat, für den ist eben diese Reporting-Pflicht auch kein Monster. Es ist kein Monster, es ist eher ein Spiegel, ehrlicherweise.
Ja, also absolut, das ist ja diese Offenheit, die ihr dann offensichtlich auch zum Kunden bringt, weil ihr nicht sagt, wir sind käuflich für...
Ja, und manchmal ist es auch notwendig, sich mal den Spiegel vorzuhalten, auch wenn es unangenehm ist.
Also ich fasse es nochmal zusammen. Was ich jetzt gehört habe, ist zumindest, dass diejenigen möglicherweise lauter klagen unter diesem Regulierungsdickicht unterzugehen, die da schlecht aufgestellt sind, weil sie viele Dinge noch manuell machen, weil sie es nicht systematisiert haben, nicht strukturiert haben und zum Teil auch nicht digitalisiert haben. Ja. Diejenigen, die da Frontrunner sind, die sagen, Reporting, so what, ich drücke auf den Knopf und dann habe ich das, was ich brauche.
Genau.
Also, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dann brauche ich mich auch nicht zu beschweren über vermutlich zu viel Regulierung.
Exakt.
Also, seid ihr auch mit AgraBlue zum Teil nur dafür da, dem Kunden den Überblick zu behalten und zu sagen, wir organisieren dir ein sauber aufgesetztes Reporting, sodass es für dich keine Mühe mehr ist, dass du von dem Empfinden, das ist eine Last, hinkommst zu, ich sage mal, vielleicht auch einer Dankbarkeit, dass ich eigentlich die Zahlen verstehe und sehe und weiß, was ich am Gebäude tun kann.
Jein. Ja, also, wir sind nicht nur dafür da. Mhm. Ja? Überblick ist hier die Voraussetzung, aber nicht das Ziel. Und Reporting ist eben nur das sichtbare Ergebnis dessen, was darunter passiert. Es ist wirklich, wie du es gerade sagst, entscheidend, dass Daten, Maßnahmen und Entscheidungen zusammengeführt werden. Und genau deshalb entwickelt sich die Beratung auch irgendwie integrierter und zugleich spezialisierter. Ja? Und das alleine ist es kaum möglich, da standzuhalten und auch Schritt zu halten. Dementsprechend als Eigentümer, ja, als Asset Manager, als, ja, also die Regulatorik, die ändert sich wirklich nahezu tagtäglich. Da braucht es Partner, die da eben bei der Umsetzung, bei der Sammlung, Umsetzung und Co. helfen.
Also ihr webt die Fäden zusammen?
Ja, ich glaube, es braucht operative Begleitung an der Schnittstelle von Technik, Regulierung, aber auch Wirtschaftlichkeit. Und das ist ein essentieller Punkt. Ja? Wir versuchen all das, was wir tun, aus der Persona heraus, wer sitzt uns eigentlich gegenüber, was sind die Ziele, die die Person erreichen muss, wie wirtschaftlich können wir das gestalten, um nicht nur das Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit willens umzusetzen, sondern eben auch Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit eben in einen Einklang zu bringen.
Das heißt, ihr würdet niemals Maßnahmen vorschlagen, die zwar sensationell aufs Klima wirken, aber absolut nicht wirtschaftlich sind?
Ja doch, also das würden wir schon tun. Das ist dann die Entscheidung des Eigentümers, ob er es umsetzt oder nicht. Ja. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die wesentlichen Maßnahmen, die man umsetzen kann, nicht immer kostenintensiv sein müssen. Mhm. Und jede Immobilie hat eben auch einen CapEx-Plan und man ja. kann eben auch entlang des CapEx-Plans diverse Maßnahmen umsetzen und muss nicht ad hoc sofort reagieren und wirklich von 0 auf 100 drehen, sondern es kann ja ein Prozess und eine Reise sein. Aber das Ziel ist immer so wirtschaftlich wie möglich für den Kunden zu agieren.
Das scheint ein wachsendes Betätigungsfeld zu sein. Ihr habt ja in den letzten Jahren Agentus, Agablut und Quantify integriert. Jetzt kommt kürzlich noch EKB hinzu. Das ist ja insgesamt, wenn man das mal so betrachtet, ein ganz ordentliches anorganisches Wachstum. Seid ihr als Westbridge eher Plattform für weitere Zukäufe oder steht vielleicht möglicherweise am Ende sogar ein Exit an einen größeren Player?
Wir sehen Westbridge als Plattform an. Es geht aber nicht darum, bei uns möglichst viele Zukäufe zu realisieren, denn unser Schwerpunkt liegt immer noch, und das sehen wir auch in unseren Zahlen, ganz klar auf organischem Wachstum. Mhm. Es geht bei Zukäufen eher um die fachliche Tiefe und die Frage, ob etwas unser Leistungsangebot wirklich stärkt und Nutzen dem Kunden gegenüber hat. Genauso gehen wir eben mit Zukäufen um. Kultur ist wichtig, aber wir suchen nicht eine Kopie von Westbridge, sondern unterschiedliche Prägungen können eben auch produktiv sein, wenn sie fachlich getragen sind. Ja? Das ist ganz wichtig. Und Integration, ja, du sagtest gerade, wir haben sie integriert, die Unternehmen. Integration heißt für uns nicht Vereinheitlichung, sondern Stärken sinnvoll zusammenführen, eben eine Ausweitung von Dienstleistungen, zusammenführen von dem, was zusammengehört. Du hast gerade einen Exit angesprochen, was auch immer das am Ende wird. Ja? Ich kann nur sagen, dass wir vor einem Jahr einen Investorenwechsel hatten. Mit Pimera haben wir dafür eben den Partner jetzt an Bord, der auch auf langfristigen Aufbau setzt und uns dabei unterstützt. Die Gründer sind weiter an Bord. Das operative Geschäft liegt bei uns beim Management und unser Fokus liegt ganz klar auf dem Ausbau unserer Leistungen und unserer Kunden. Und als letzte Akquisition, die wir getätigt haben, hast du gerade EKB genannt und das nehme ich mal als Beispiel, um das ganz gut ins Bild passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die EKB ist super stark im Wohnbereich und im operativen Energiebetrieb mit eigener Führung, eigener Identität. Wir bauen unsere Aktivitäten im Wohnungssegment gezielt aus. Insbesondere in der Wohnungswirtschaft ist der Bedarf real und dauerhaft vorhanden. Und es ist halt eben super, diese Dienstleistung an Bord zu holen, anorganisch an Bord zu holen, um dann mit organischem Wachstum zu kombinieren.
Ich habe also jetzt verstanden, es ist eine Kombination aus anorganischem und organischem Wachstum. Ihr seht euch als Plattform sozusagen als die Spinne im Netz, die sich entsprechend dahin weiter Fäden spinnt, wo es an der Wertschöpfungskette her passt.
Ja, die Spinne im Netz ist jetzt relativ negativ behaftet. Ja? Also wenn du einmal im Netz bist, kommst du ja nicht mehr raus. Ja? Ich würde eher sagen, wir sollten aus Energie- und Nachhaltigkeitsgründen in der Mitte der Handlungen sein und eben so koordinieren, dass der Kunde den bestmöglichen Nutzen hat, um es ein bisschen positiver auszudrücken.
Also im Grunde expandiert ihr anhand der Wertschöpfungskette. Und
exakt. Guckt,
was passt vorne und hinten noch dran? Und
was wird eigentlich benötigt? Ja. Passt das überhaupt vorne, hinten dran? Sind wir in den richtigen Asset-Klassen? Sind wir in den richtigen Märkten? Und demnach gucken wir, wie wir wachsen. Also sei es also vordergründig organisch. Wir sind super stark organisch gewachsen. Aber dann punktuell, wo es Sinn macht, eben auch anorganisch.
Ihr seid, du hast es gesagt, super stark organisch gewachsen, mittlerweile in 5 europäischen Märkten. Gibt es da in diesen Märkten unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für das Thema ESG, für Dienstleistungen rund um das Thema? Oder differenziert sich das zwischen UK, Schweiz, Polen und Deutschland?
Ja, also eine kleine Korrektur. Also aktiv sind wir für unsere Kunden in 23 europäischen Märkten. Mhm. Wir haben in 5 eine lokale Präsenz mit Warschau, Zürich, London, Madrid und mehreren Standorten in Deutschland. Sind wir lokal vor Ort für unsere Kunden da. Zu deiner Frage, Zahlungsbereitschaft, ESG-Anforderungen, wie unterscheidet sich das? Wir sehen in all unseren Märkten eine klare Verschiebung von freiwilliger ESG-Positionierung hin zu verbindlichen Dekarbonisierungs- und Reportingpflichten. Aber ja, die Ausgangslage und Zahlungsbereitschaft unterscheiden sich teilweise sogar sehr deutlich. In Deutschland und der Schweiz sind, kein Wunder, ja, Regulierungstiefe und Transparenzanforderungen besonders hoch, was dann eben zu einer hohen Nachfrage nach ganzheitlicher ESG-Strategie, Datenmanagement, Zertifizierung führt. Hierfür, also hier wird auch noch eher ein Premium für Qualität und Tiefe für Beratung akzeptiert. Mhm. Jetzt nehme ich mal UK als Beispiel. Ist ESG zwar fest in Governance- und Incentive-Strukturen verankert, gleichzeitig beobachten wir aber mehr Preissensibilität und einen stärkeren Fokus auf klar messbare kurzfristige Value-Adds, ja? Mhm. Wie beispielsweise Energie- und Betriebskosteneinsparungen. In Polen stehen wir häufig noch wirklich immer vor der Frage, was ist kostenoptimierend, wie können wir die Energie, den Energieeinkauf optimieren oder die Effizienz steigern. Also hier überzeugen wir dann eben, indem wir ESG-Maßnahmen unmittelbar mit niedrigen Betriebskosten und verbesserter Vermietbarkeit verknüpfen. Mhm. Also die Anforderungen sind unterschiedlich, Preissensibilität ist ebenso vorhanden. Deswegen lohnt es sich auch wirklich in diese Teams zu investieren, um lokal eben auch den bestmöglichen Service zu bieten.
Das heißt, ich habe jetzt verstanden, dass es in den Märkten, wo ihr Standorte habt, unterschiedliches Bewusstsein für das Thema gibt.
Ja, exakt, also der Fokus ist ein anderer. Ja. Haben wir mehr Regulierungs- und Reportingpflicht in eher deutschen Märkten, ist es eher auf der Betriebskostenoptimierungsseite noch in vielleicht nicht so weit entwickelten Märkten wie Osteuropa. Mhm.
Polen ist sicherlich ein ganz spannender Markt, weil er sehr aus unserer Perspektive homogen ist.
Ja.
Wie kommt ihr da zurecht?
Super, da natürlich super viele deutsche institutionelle Kunden dort investiert sind und die fahren oftmals eine europäische Strategie. Mhm. Demnach ist es auch für die großen Institutionellen eben total wünschenswert. Jetzt sind wir wieder beim One-Stop-Shop beziehungsweise beim holistischen Angebot, auch über Ländergrenzen hinweg, eben diesen einen Ansprechpartner zu haben, der die Strategie kennt, der entsprechend der Strategie handelt und umsetzt. Und wir sind eben auf dem Rücken dieser großen institutionellen Kunden in diese 23 Märkte gewachsen und haben dort die Expertise aufgebaut. Ja, es ist so, da muss man halt eben unterschiedlich vorgehen und auch mit den Kunden eng im Austausch sein, denn nicht alle Märkte sind gleich und können alle Anforderungen gleichzeitig erfüllen, aber da sind wir auf einem guten Weg.
Da nehmen euch die Institutionellen an die Hand und sensibilisieren euch auf die Spezialitäten, auf die Eigenarten der lokalen Märkte?
Andersrum, ich würde sagen, wir nehmen die institutionellen Kunden an die Hand und aus ESG- und Energiesicht zumindest, ja, beraten wir dort, was da die Eigenarten sind in dem jeweiligen Markt. Und das ist das Schöne an unserem Geschäft und das ist das Schöne, was ich bei Westbridge und an der Agra Blue mag, ist, dass es ein Zusammenspiel ist. Mhm. Ja, das ist wirklich Teamarbeit, auch oftmals in den Märkten mit dem Kunden gemeinsam, da das richtige Produkt zu schaffen und auch das richtige Ergebnis zu liefern.
Mit Quantify habt ihr ein ESG-Datenmanagement-Tool im Portfolio. Die Softwarewelt ist ja brutal. Ja? Ja. Weil da gibt es ja tausend andere PropTechs, die Ähnliches versprechen und dergleichen und dann kommen sie noch mit KI um die Ecke. Wie differenziert ihr euch gegen diese, ich sag mal, jungen Wilden, die mit fancy Lösungen auf den Markt drängen und teilweise sogar günstiger sind?
Also jung und wild sind wir auch noch. Also wir sind im Schnitt, glaube ich, keine 30 Jahre alt bei über 250 Mitarbeitern. Also wir sind eine sehr, sehr junge Organisation. Kommen wir zum Thema zurück. Wir stehen nicht im Wettbewerb mit PropTech-Startups. Unser Ziel ist eben nicht, eine reine KI-getriebene Organisation zu sein, sondern wir wollen die passenden Werkzeuge dort einsetzen, wo sie wirklich unterstützen. KI um ihrer selbst willen erzeugt eben keinen Mehrwert und wir sehen uns auch nicht als Tech-Unternehmen, sondern wir sind ein Tech-Enabled-Business. Ja. Und am Ende ist unser Geschäft, wie in der Immobilienbranche, ganz üblich ein Geschäft mit Menschen. Fachliche Erfahrung, Urteilskraft, Verantwortung lassen sich eben nicht automatisieren. Mhm. Aber Technologie unterstützt dabei und deswegen sage ich, wir sind tech-enabled, werden aber niemals eine Software-Company.
Also kann ich mir im Grunde auch die nächste Frage schon fast sparen. Findet man irgendwann von euch mal einen KI-Agenten, beispielsweise auf dem App-Store oder KI-App-Store von RealGain?
Vermutlich wirst du uns als Nutzer dieser KI finden, um das eben auch in der Kundenwelt einzubringen. Ich glaube nicht, also unsere Tendenz geht eher dazu, die KI sich so entwickeln zu lassen, zu gucken, wie wir effizienter, produktiver und besser arbeiten können, auch aus Kundensicht, um dann die technischen Hilfstools an die Hand zu nehmen und auch umzusetzen. Wir werden eher Nutzer, als dass wir Produkte dort bereitstellen.
Okay, also klare Entscheidung, schauen, was passiert und das Beste adaptieren. Wenn wir uns nochmal überlegen, ich nutze diese Tools und versuche das, was ich an Bestand und auch Vermögen verwalte, zu optimieren. Ich darf jetzt auch Millionen in ESG-Maßnahmen über meinen Bestand hinweg investieren. Und da stehe ich ja immer vor der Frage, mache ich das jetzt oder warte ich lieber ab, weil sich möglicherweise morgen, übermorgen wieder etwas ändert. Wir haben das ja bei dem GEG-Gesetz gesehen, wie wackelig das war, weil sich keiner darauf verlassen konnte, was denn jetzt wirklich gilt. Was rätst du in diesen Fällen skeptischen CFOs, die gerade an dieser Entscheidung stehen, ob sie investieren sollen oder nicht?
Also, so eine Mischung. Ich würde erstmal anders anfangen und sagen, also meine Empfehlung wäre bei jedem Kunden erstmal in Bezug auf Energie und Nachhaltigkeit jetzt eine klare Dekarbonisierungsstrategie aufsetzen, Prioritäten im Bestand definieren, erste Projekte umsetzen. Das ist das, was wir auch bei 600 institutionellen Kunden in Europa sehen und wo wir unterstützen. Die Erfahrung zeigt, wer früh gestartet hat, hat sich Spielräume geschaffen. Mhm. Die Erfahrung zeigt auch, wer wartet, verliert zuerst Rendite und dann Marktanteile. Also dementsprechend würde ich sagen, unabhängig der Regulatorik gibt es ganz klare Dekarbonisierungsstrategien, die man umsetzen kann, die helfen auch im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit. CFO-Sicht, denn Dekarbonisierungsstrategien haben auch klare Auswirkungen auf der Kostenseite. Ja, ein skeptischer CFO, damit meinst du höchstwahrscheinlich jetzt eher so einen risikoaversen Manager. Ja? Aus dieser CFO-Sicht kommen wir mal zu drei Punkten, die dafür sprechen, jetzt zu handeln. Erstens, diese Maßnahmen, die wir ergreifen, die senken Betriebskosten messbar, beispielsweise durch eine gute Beschaffungsstrategie, durch Effizienzsteigerung, durch Steuerung der Gebäudeleittechnik.
Okay, das ist das Erste.
Es amortisiert sich auf jeden Fall. Ja. Zweitens, das ist vielleicht der wichtigere CFO-Blick, bleiben Objekte finanzierbar und wertstabiler. Drittens.
Also der CFO verhindert dadurch Abschreibung.
Ja, Abschreibung und zumindest auch eine teurere Finanzierung. Mhm. Ja, man sieht, dass grüne Gebäude oder nachhaltigere Gebäude bessere Konditionen kriegen oder überhaupt erst finanziert werden. Und drittens, der dritte Punkt ist, das, was wir auch sehen, Hauruck-Investitionen sind meistens teurer, als wenn man längerfristig plant und es mit den CapEx-Budgets in Einklang bringt. Aus CFO-Sicht kann ich das schon sehr gut verstehen, denn der Druck kommt eben nicht nur, das glaube ich, habe ich heute mehrfach gesagt, nicht nur aus der Regulatorik, sondern eben auch aus der Finanzaufsicht, dem Risikomanagement, den Versicherungsmechanismen, Bewertungsmodellen und.
Und wenn wir jetzt am Ende deiner Podcast-Premiere einen Blick nach vorne werfen. Ja, mal, wo steht Westbridge in 5 Jahren? Und mal ganz konkret, welche ESG-Maßnahme, die heute noch eher so wie nice to have gilt, wird dann absoluter Standard sein?
Ist ja natürlich so ein Blick in die Glaskugel, aber zumindest ist es das, was wir planen. Also in 5 Jahren sehe ich Westbridge als festen europaweiten und jetzt kommt's operativen Partner für institutionelle Eigentümer, wenn es um Energie, Betrieb und belastbare Nachhaltigkeitsdaten geht. Ich sehe uns weniger als klassische Beratung, mehr als integrierte Begleitung über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien. Und unser Anspruch wird es sein, nicht alles abzudecken, sondern dort unverzichtbar zu sein, wo Entscheidungen wirklich auch Wirkung entfalten. Mit Agrad Blue, glaube ich, bündeln wir die ESG-Themen bewusst über mehrere Zielgruppen hinweg. Das ist auch wichtig, eben nicht nur rein die Immobilienwirtschaft, sondern auch Corporates und Finanzinstitute, da die alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Also steigende regulatorische Anforderungen, wachsender Druck auf Transparenz und die Frage, wie man eben Nachhaltigkeit wirtschaftlich gesteuert werden kann. Und in 5 Jahren, glaube ich, wird es deshalb weniger um Bekenntnisse gehen, sondern um belastbare Daten. Also daran wird kein Weg vorbeiführen. Klare Verantwortung und die Fähigkeit, Nachhaltigkeit auch im Alltag zu managen.